Genau, wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön, dass wir miteinander nicht nur über die Technik, sondern auch über den Heiligen Geist, über das Licht Jesu miteinander verbunden sind und dass seine Gegenwart hier in unserem Raum ist. Wir spüren seine Gegenwart und ich gehe davon aus, dass ihr auch zu Hause seine Gegenwart nicht nur wisst, dass er da ist, sondern dass ihr spürt, Gott ist gegenwärtig. Seine Gegenwart ist mitten unter uns. Vielen Dank, Nico, für deine wunderbare Einleitung. Und jetzt haben wir den Herrn angebetet, waren voller Dankbarkeit. Jetzt sehen wir klar. Unsere Brillen des Herzens sind gereinigt und wir können klar sehen und haben einen klaren Blick. Und ich bete darum, dass durch diese Predigt auch unser Blick noch schärfer, noch klarer wird, gerade in der Zeit, in der wir stehen und wo wir ja doch voller Herausforderungen sind, der eine stärker, der andere weniger. Manche sagen, oh, endlich ein Weihnachten oder eine Adventszeit, wo ich zur Ruhe kommen kann. Und für andere ist es natürlich auch ganz, ganz schön anspannend und auch herausfordernd. Ich glaube, das ganze Jahr über war es ja so, dass, wie gesagt, so ein bisschen ein Sprichwort oder umgangssprachlich, manchen von uns der Allerwerteste auf Grundeis gegangen ist. Was haben wir so alles durchlebt und was war so alles los in diesem Jahr, was wir eigentlich begonnen haben, so mit dem Gefühl von hinein in die goldenen 20er. Und jetzt sind wir doch ziemlich hart gelandet und wir merken, wow, es schwimmt so vieles, es ist so vieles unsicher. Und wenn ich da mal kurz am Anfang so ein bisschen die Seelenlage von unserer Nation so ein bisschen beschreiben kann. Natürlich hat sich ganz viel getan heute Morgen. Treffen sich ja wieder Regierung, also die Kanzlerin Angela Merkel und die Landeschefs treffen sich, um wieder darüber zu reden, wie soll in den nächsten Tagen der Lockdown eventuell verschärft werden, was für Maßnahmen sollen ergriffen werden, um die Quote der Inzidenzen weiter unten zu halten. Und das beschäftigt uns ja schon mehr oder weniger das ganze Jahr mit all den Auswirkungen. Aber ich glaube, wir sollten uns bewusst machen, nicht nur das trifft auf die Seelenlage unserer Nation, sondern im Grunde haben wir ja schon die letzten 20 Jahre immer wieder nationale Herausforderungen, internationale Herausforderungen, die auf unsere Seele gewirkt haben. Gerade auch auf unsere deutsche Seele, wo wir so sehr auf Sicherheit uns gründen und hoffen auf sicheres Leben. Das war Anfang, nur ganz kurz zur Erinnerung, Anfang des Jahrhunderts war ja 9/11 2001, September 2001, der Terroranschlag auf die Twin Towers. Und damit verbunden war dann so eine Unsicherheit, die nach wie vor nachklingt, eine Unsicherheit in Bezug auf das Militär, die Sicherheitslage von Polizei, von Armee, ist alles nicht mehr wie früher. Plötzlich ist der Terror ganz nahe an unsere Haustüre gekommen. Es ist so ein bisschen dann sichtbar geworden, auch als viel, viel später dann die Flüchtlingskrise kam, die Migrationswelle in unser Land schwappte und bei vielen nach dem ersten Willkommensgefühl, dann bei vielen so die Sorge da ist, die Angst, was kommt da alles in unser Land, ist um die nächste Ecke vielleicht irgendwie der nächste Terroranschlag geplant. Die Seele wurde hier schon verunsichert und dann kam 2008 hauptsächlich die Finanzmarktkrise, Lehman Brothers, und hat so einiges in Bewegung gebracht und jetzt geht's den Deutschen ans Sparbuch. Sparbuch, bis zum 31. Oktober, seid ihr da auch mit euren Kindern, Weltspartag. Ja. So was hätten wir uns niemals vorstellen können, dass die Banken gestützt werden müssen. Nachdem viele von den Älteren so schon der D-Mark nachgeweint haben, wird nun plötzlich insgesamt auch der Euro unsicher, die Weltfinanzlage unsicher. Und das hat ganz viel mit uns auch gemacht in unserer Nation, weil viele setzen ja wirklich drauf, ich habe die Ersparnisse, wir haben was zurückgelegt, wir haben unsere Renten gesichert, wir haben unser Sparbuch, da ist übrigens kein Zins mehr zu haben, auch in den nächsten 10 Jahren, nur falls du damit rechnest oder mit deinen Kindern immer noch zum Weltspartag gehst und in Sparbüchle eintragen lässt, was da drauf kommen soll. Sparen ist okay, ja, mach irgendwo ein Sparbüchschen, dass die Kinder lernen, etwas zurückzulegen, aber dann rechnen nicht damit, dass wir in den nächsten Jahren, die nächsten wahrscheinlich 10 Jahre, noch irgendwelche vernünftige Zinsen auf dem Sparbuch sehen. Das ist vorbei. So, Verunsicherung der Finanzlage So, und jetzt? Und jetzt kommt die Verunsicherung auch noch durch die Pandemie. Jetzt geht es an unsere Gesundheit. Und Gesundheit, würde ich sagen, ist für uns als deutsche Nation noch wichtiger als unsere finanziellen Rücklagen. Gesundheit ist so fast inzwischen zum höchsten Gut geworden, was wir als Nation haben. Der höchste Wert, Hauptsache gesund. Ja, Hauptsache gesund, sagen die Schwaben. Das habe ich schon als Kind in der Schule gelernt. Schon damals haben wir beim Sportlehrer Grimm, war mein Turnlehrer in, ich glaube, 6., 7. Klasse im Gymnasium, sowas. Und das war noch so ein Typ vom alten Schlag. Und er hat uns dann immer antreten lassen. Waren ja Jungs und Mädchen getrennt. Die Jungs, wir sind angetreten, mussten antreten. Und dann mussten wir ein Sprüchlein sagen. Das weiß ich heute noch. Gesundheit soll dir alles sein, weit mehr als Geld und Gut. Drum halte deinen Körper rein, halt ihn in treuer Hut. Dann paart in dir gesunder Geist, sich mit gesundem Leib. Und was den anderen Mühe heißt, das ist dir Zeitvertreib. Ja? So, ja, was man in der Jugend lernt, das waren keine Bibelverse, sage ich euch. Ja. Und es, nur so nebenbei, das, was wir in der frühen Kindheit lernen, das bleibt hängen. So, insofern ist es gut, wenn wir auch Bibeltexte, Wahrheiten in uns aufnehmen, aber das nur nebenbei. Gesundheit. So, und jetzt geht's an unsere Gesundheit. Und plötzlich diese Verunsicherung, du weißt nicht, um welche Ecke herum die nächste Herausforderung, der nächste Virus, der dich erreicht, dich niederstreckt vielleicht, dich ins Krankenhaus versetzt, das Land dicht macht und viele solche Dinge mehr. Diese Verunsicherung ist fast unerträglich. Damit verbunden eine andere wichtige Grundlage unseres nationalen Wohlstands, und das ist der Handel. Wir sind ja Exportnation, das heißt auch hier plötzlich geht es an den Handel und wiederum an unsere Finanzen, an unseren Wohlstand. Wir haben uns ja doch darauf eingerichtet, dass es uns sehr, sehr gut geht. Und vieles ist in den letzten 20 Jahren in Frage gestellt worden. Und da ist sehr viel Verunsicherung da und sehr viel Leid und Not. So, wie reagiert unsere Nation da drauf? Drei Sachen habe ich festgestellt, so im Laufe der Zeit, und jetzt in der zweiten Welle vermischt sich das auch miteinander. Das Erste, was an Reaktion ich feststelle, und ist ganz weit, weit verbreitet, ist die Angst. Auf diese Verunsicherung wird mit Angst reagiert, in den verschiedensten Formen Angst. Da komme ich nachher im Bibeltext nochmal drauf. Das Zweite war Sündenbock. Wer ist nun schuld an dieser Misere? Wer hat es verbockt? Wen können wir ans Kreuz nageln? Sündenbock, ja, ist es China? Ist es doch Bill Gates? Oder sind es irgendwelche Partygänger oder irgendwelche geheimen, ja, irgendwelche Typen irgendwie im Hintergrund, die das Ganze steuern? Wer ist schuld? Die Politiker vielleicht? Wer ist schuld? Sündenbock, das ist übrigens sehr interessant, kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber so diese Sündenbock-Haltung zieht sich durch die Jahrhunderte. Man sucht immer den, den man ins Kreuz nageln kann, den man in die Wüste schicken kann, dem man die Schuld geben kann. Das ist übrigens ein für alle Mal erledigt am Kreuz von Golgatha. Er hat auf sich genommen all unsere Schuld. Also ich glaube, wir tun gut daran, aufzuhören, einander schuldig zu sprechen. Denn einer ist schuldig gesprochen. Für die ganze Menschheit. Und wenn wir das annehmen, und wenn wir das ergreifen, dass unsere Schuld auf ihm liegt, Jesus Christus, das Lamm Gottes, der Sündenbock, der die Schuld dieser Welt auf sich genommen hat, dann sind wir frei, um endlich Verantwortung zu übernehmen. Das ist der Faktor. Nicht einander Schuld zuzuweisen, sondern die Frage zu stellen, welche Verantwortung habe ich, wie kann ich mein Leben verantwortlich gestalten, an welcher Stelle auch immer wir in Verantwortung gestellt sind. Zuerst mal Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen und nicht andere schuldig zu sprechen, um uns zu entlasten. Nein, hier ist die Entlastung am Kreuz von Golgatha ein für alle Mal. Und dann habe ich noch die dritte Reaktion festgestellt, schuldig die Umgangssprachlichkeit, so diese Scheißegal. Ja. Lass uns fressen und saufen, morgen sind wir tot, lass uns Party machen, was soll's. Ja. Und dann ist so diese Haltung und diese Stimmung da. Alle drei und natürlich noch eine Menge mehr, aber das sind schon drei, die ich so sehr viel festgestellt habe. Die vermischen sich miteinander und finden viel an Zuspruch unter dem Volk. Nun für uns als Gemeinde Jesu, als die, die sich orientieren an Christus und dem Wort Gottes, ist natürlich auch mitten in der Gesellschaft sind wir herausgefordert, auf all diese Reaktionen unsere Seele auszurichten. Wie gehen wir damit um? Was hören wir? Auf was hören wir? Was ist unsere Haltung? Was ist unsere innere Stimmungslage? Welche Worte nehmen wir auf? Was beeindruckt uns und beeinflusst uns? Und ich glaube, bei alledem, wo wir ja mittendrin stehen im Leben und über Nachrichten und was alles auf uns einströmt, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir stille werden und hinhören. Herr, was ist dein Wort in dieser Situation? Wir haben einen redenden Gott. Wir haben einen Herrn, der mitten auch drin ist, der mitfühlen kann mit unserer Schwachheit. So sagt es mal der Hebräerbrief. Einer, der nicht nur den Himmel durchschritten hat und sozusagen sich auskennt in den Höhen des Himmels und in dieser Heiligkeit des Himmels, sondern der herabgestiegen ist in den Staub und Dreck dieser Welt und teilhaftig geworden ist dem Leben, wie wir es kennen. Als Baby geboren, das ist, wo wir uns gerade jetzt in dieser Zeit wieder dran erinnern. Als Baby geboren, über 30 Jahre aufgewachsen. Wir schauen oft bei Jesus ja nur auf diese 3 Jahre seines wundervollen Dienstes und dann Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt. Und ja, das ist extrem wichtig. Aber davor waren 30 Jahre Leben auf den schwierigen Wüstenstraßen von Israel, Eretz Israel, von dem Land der Verheißung, mittendrin als der Älteste von einigen Kindern, der Vater frühzeitig verstorben, er muss als Ältester Verantwortung übernehmen in der Familie, das Baugeschäft seines Vaters übernehmen, Aufträge an Land ziehen, Rechnungen bezahlen, Mitarbeiter anleiten, vielleicht Rechnungen, die nicht bezahlt wurden, hinterhergehen und mahnen. Einer, der mitten im Leben drinsteht, einer, der weiß, was es bedeutet, Tag für Tag den Alltag bewältigen zu müssen. 30 Jahre gelebt. Er ist nicht einer, der sich nicht auskennt mit unserem Alltag. Aber es ist ein redender Gott, der hineinspricht in unser Leben, hineinspricht in unseren Alltag. So lass uns hinhören. Herr, was ist dein Wort? Vielleicht auch bevor wir zu schnell mitsprechen, die gleiche Melodie mitsingen, wie um uns herum gesungen wird. Und ich habe versucht, natürlich hinzuhören, und ich will nicht sagen, das Wort, das ich so empfangen habe für diese Zeit, ist das einzige Wort, aber es ist ein Wort, von dem ich glaube, dass Gott zu uns als seine Gemeinde, als seine Geliebten sprechen möchte in dieser Situation. Ein Wort, das ich verstanden habe und wo ich glaube, dass es Botschaft ist für uns in dieser Zeit, in der wir stehen und noch ein bisschen stehen werden und gleichzeitig uns aber entsprechend ausrichten. Das Wort ist ein Wort aus dem 2. Mose, aus der Situation, wo ich kurz vielleicht beschreibe, das Volk Israel war aufgebrochen aus langjähriger Versklavung von Ägypten und war voller Hoffnung, voller Zuversicht. Goldene 20er Jahre. Das Land der Verheißung. Ja. Lass uns aufmachen und losziehen nach Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Das Land, wo alles anders wird, wo endlich unsere Berufung wir leben können, wo alles das, was uns verheißen ist und wer wir eigentlich sind, vor Augen ist. Und sie sind aufgebrochen voller Hoffnung. Und dann kam plötzlich eine Alltagssituation, ein unüberwindbares Hindernis, das Schilfmeer. Sie standen als Volk davor, hinten die Vergangenheit, die furchtbare Vergangenheit, die auch schon wieder am Aufbrechen war. All die Ängste, all die Versklavung, all das, was über sie hereinbrechen könnte, wieder durch die Armee von Pharao symbolisiert. Und vor ihnen dieses unüberbrückbare Schilfmeer. Eine Situation, das hat keine Hoffnung. Was soll aus uns werden? Und wenn ihr mal die Geschichte ein bisschen nachlässt, interessant ist, das eine ist, sie fürchteten sich. Das zweite, sie suchten den Sündenbock. Mose, in was hast du uns da reingebracht? Du bist schuld. Aber sie taten auch ein drittes, und das wünsche ich mir so sehr, dass wir auch als Nation das tun. Sie beteten, sie riefen zum Herrn. Sie riefen zum Herrn. Und in diese Situation hinein kommt dieses Wort, das ich gern mit euch anschauen möchte und von dem ich glaube auch, dass Gott in unsere Situation, wo wir stehen, hineinruft, hineinspricht, auch als Antwort für unser Beten, für unser Rufen, für unser mit einbeziehen den Herrn in unseren Alltag. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. So sind drei schöne Aufforderungen drin, die wir uns kurz angucken. Und wie gesagt, nimm das Wort für deine Situation dort, wo du bist. Das ist das Wort, an dem du dich aufrichten kannst. Das Wort, das dir dazu hilft, wie Nico am Anfang sagte, klar zu sehen, eine Perspektive zu entwickeln in dieser Zeit. Der erste, fürchtet euch nicht. Es gab schlaue Theologen, die haben ausgerechnet, dass in der Bibel 365 Mal das Wort vorkommt, fürchte dich nicht. Also das heißt, wenn wir es hochrechnen, alle 4 Jahre am Schaltjahr kannst du dich einmal am 29. Februar fürchten. Das ist ja ungefähr die Verhältnismäßigkeit. Manchmal ist Furcht absolut richtig. Ja? Manchmal ist es richtig. Angst ist eingebaut, auch in unser menschliches Dasein, dass wir dann einfach nur ins Stammhirn gehen und fliehen. Aber in der Verhältnismäßigkeit vielleicht so einmal alle 4 Jahre. Ja? Aber ansonsten Tag für Tag, Tag für Tag, fürchte dich nicht. Und ist übrigens auch eine sehr weise Anleitung Gottes, denn erstens, wenn wir uns fürchten, wenn wir Angst haben, dann schwächen wir unser Immunsystem. So, das in dieser Zeit der Pandemie ist es hilfreich, wenn unser Immunsystem gestärkt wird und nicht durch Angst geschwächt wird. Das Zweite, was ich gerade sagte, wir gehen auch ins Stammhirn, wir sehen keine Perspektiven mehr, keine Lösungen mehr. Wir sind nur auf Fluchtmechanismus. Wir müssen ganz schnell auf irgendwas reagieren. Und es verengt uns Herz und Blick, um zu erkennen, wie können wir in dieser Situation kreativ sein, wie können wir Lösungen finden. So Angst in dieser Situation ist wirklich kein guter Ratgeber, so verständlich das auch ist, aber es ist kein guter Ratgeber. Und Jesus fordert uns auf, fürchte dich nicht. Das ist ein Imperativ, ein Befehl. Fürchte dich nicht. Komm raus aus deiner Furcht, komm raus aus deiner Angst. Meine Frau und ich, wir haben Ende letzten Jahres, so auch ein bisschen in der Zeit, in der wir jetzt sind und so schon uns auf das, dieses Jahr so ein bisschen innerlich eingestellt haben, dann kam das Wort zu uns, das wir dann auch auf unsere Schiefertafel zu Hause geschrieben haben, so ein bisschen als Leitwort, wo es heißt, Gott sagt zu uns, ihr habt nicht empfangen einen Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ist interessant. Das war zu der Zeit, als noch niemand über Corona oder sowas geredet hat. Und doch haben wir dieses Wort empfangen. Und wie wichtig ist es geworden? Ich meine, ich bin selbstständig, Freiberufler. Wie ist meine, im Laufe des Jahres auch Termine weggebrochen, ja, umgeschichtet worden. Und davon lebe ich, von Terminen schlussendlich. Das ist mein Honorar, das ist mein Tagessatz. Und so, ich war all die Jahre eigentlich immer so ausgerichtet, dass ich über ein Jahr hinweg fast schon 80% aller Termine fixiert hatte. Also damit auch Einkommen gesichert. Und dieses Jahr war alles anders. Klammer auf, Gott ist gut und ich habe neu gelernt, dem Herrn zu vertrauen. Und wir werden am Ende des Jahres mit dem gleichen Umsatz, mit dem gleichen Gehalt rauskommen wie in den vergangenen Jahren. So, Gott hat wunderbar gesorgt. Das nur nebenbei. Aber dieses Wort wurde so persönlich für uns und gleichzeitig auch so wichtig für das ganze Jahr mit all den Herausforderungen. Nicht einen Geist der Verzagtheit. Darf ich euch sagen, ihr Lieben, wenn die Botschaften, die ihr hört, die Stimmungslage, die auf euch einwirkt, wenn es Verzagtheit bewirkt, ist es nicht der Heilige Geist. Ist es nicht der Heilige Geist. Könnt ihr das hören? So, wir haben keinen Geist der Verzagtheit. Ja, so der Heilige Geist wirkt in anderer Weise. So, wenn Verzagtheit dein Herz ergreift, ist es nicht der Heilige Geist. Also deshalb imperativ, fürchte dich nicht. Sondern, was haben wir von Geist empfangen? Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Komm, lass uns mal im Körper verorten. Wenn du willst, kannst du kurz aufstehen. Das entspannt uns auch zu Hause. Alle Couch-Potatoes raus aus der Couch. So. Jetzt geh mal hier an deinen Bauch. Kraft. Wir haben empfangen den Geist der Kraft. Das verorten wir mal hier an unserem Bauch, ja, im lymphischen System. So, Kraft. Wir haben empfangen einen Geist der Liebe. Das verorten wir in unserem Herz. Und wir haben einen Geist empfangen mit Hirn, Verstand, Besonnenheit. So, komm nochmal. Kraft. Komm, spür die Kraft. Liebe, Herr, dein Geist erwärmt unser Herz von innen heraus. Besonnenheit, Heiliger Geist, Gedanken des Friedens, Gedanken der Kreativität, Gedanken, die lösungsorientiert sind, Gedanken voller Ideen, göttliche Ideen. Du hast uns Gedanken gegeben, die höher sind als unsere Gedanken. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Vielen Dank, dürft ihr euch wieder hinsetzen. Dankeschön. So ist doch spannend, dass wir diesen Geist empfangen haben. Das ist nicht etwas, was uns immer wieder zugeliefert werden muss, sondern wir haben empfangen. Und wenn du noch nicht empfangen hast, dann bete ich jetzt für dich, dass du empfängst den Heiligen Geist, der ausgegossen ist auf alles Fleisch, auf jede Art von Menschen, egal wer du bist, egal in welchem Umstand du bist. Du darfst den Heiligen Geist empfangen, weil Christus den Vater gebeten hat, sende den Geist. Und der Vater hat seinen Geist gesandt. Empfange den Heiligen Geist der Kraft, sondern ist er inner in dir. Und der Liebe und der Besonnenheit. So, erste Aufforderung, fürchtet euch nicht. Zweite Aufforderung, hier in diesem Bibeltext, und steht fest. Und vielleicht ist gerade in dieser Zeit uns aufgefallen, auf manch schwankenden Boden wir stehen. Ja, auf was stehst du denn? Was ist denn jetzt die Grundlage? Ist es dein Sparbuch? Sorry. Schwierig. Ja. Ist es vielleicht, ich habe viele Freunde? Prägt das letztendlich? Ja. Ich habe einen sicheren Arbeitsplatz bei der Großindustrie oder bei den Banken. Könnte wackelig werden. Auf was stehen wir? Auf was haben wir gegründet? Auch liebe Gemeinde Jesu, auch Prismana, wo immer ihr zuhört. Worauf ist denn die Kirche Jesu gegründet? Ist sie gegründet auf den Gottesdiensten, die wir gewohnt sind? Möglichst voll, möglichst hip, möglichst, und es ist klasse, ich finde es toll. Aber können wir darauf gründen und plötzlich sind sie weg? Ist es gegründet in unserer ach so tollen Gemeinschaft? Und jawohl, auch das ist herausragend, wenn wir eine gute Gemeinschaft der Gotteskinder haben. Aber gründen die Kirche da drin? Nein, die Kirche gründet in der Offenbarung von Jesus Christus. Es gab so eine Situation, wo Jesus mal seine Jünger fragte, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Das kennen wir Schwaben ja. Was sagen die Leute? Und ich sage, eine sagen, du bist Elia, andere sagen, du bist Jeremia. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern zugewandt, die ja ihm Tag für Tag nahe waren, und wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und aus Petrus platzt es heraus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, das kommt nicht von dir. Das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart, auf diesen Felsen. Nicht auf Petrus, die Person, sondern auf diesen Felsen, die Offenbarung vom Vater, ist, gründe ich meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Auf was ist die Gemeinde gegründet? Auf der Offenbarung von dem, wer Jesus ist. Und auch dein persönlicher Glauben, sage ich euch, wenn ihr nicht Offenbarung habt, Erkenntnis habt, wer Christus für dich ist, dann ist dein Glaube nicht viel wert. Und du wirst merken in dieser Zeit, dass du gründest vielleicht in Tradition, vielleicht in Gewohnheiten und die sind in Ordnung, aber du merkst plötzlich, darauf lässt sich nicht gründen, dass du vielleicht gelebt hast, Sonntag für Sonntag von einem guten Gottesdienst, was immer für dich ein guter Gottesdienst ist, aber hey, darauf ist die Kirche nicht gegründet. Die Kirche ist gegründet auf der Offenbarung, wer Jesus ist. Und auch da bete ich für dich, für jeden von uns, möge Offenbarung uns erreichen, dass der Heilige Geist uns zeigt, wer Jesus ist. Und in dem Moment, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, wer Jesus für dich ist und wer du bist in ihm, darauf kannst du gründen. Ist unwandelbar. Das wankt nicht, das schwankt nicht. Das ist durch alle Zeiten hindurch, das ist bis in die Ewigkeit hinein ein tragfähiges Fundament. Auf diesem Fundament, ein anderes Fundament, kann niemand legen als das, was gelegt ist, Jesus Christus. So steht fest, auf was kannst du jetzt stehen? Und das absolut Sichere ist die Offenbarung von Jesus. Und auf dieses Wort, wenn wir dieses Wort hören und tun, dann sind wir gegründet auf einem Felsen. Und unser Haus, unser Lebenshaus, unsere Alltagsbewältigung ist stabil aufgebaut auf diesem Felsen, auf diesem Grund, die Offenbarung von Jesus. So, ich glaube, es ist auch wichtig, ganz kurz da innezuhalten, weil auch für Gemeinde in unserer Zeit, auch freikirchliche Gemeinde, erschüttert uns durchaus auch positiv im Sinne, auf was haben wir gegründet, auf was haben wir aufgebaut. Und du wirst jetzt in dieser Zeit merken, auf was wir gegründet haben. Ist unser Fundament Jesus oder irgendwas anderes? Und wenn wir gründen in Christus und darauf unsere Programme und Aktivitäten und Vorgehensweisen und Lebensart entwickeln, dann ist es gesund und stabil. Wenn nicht, dann wird es zerfallen. Und in so einer Phase und Zeit, wie wir jetzt sind, wird nur tragfähig sein, was gegründet ist auf dem soliden, festen Fundament Jesus Christus. Auch dein ganz persönlicher Glauben. Und drittens, ich habe jetzt keine Uhr. Eine Minute, okay. Ah, okay, sorry. Passt noch? Dann leiste ich mir tatsächlich noch einen kleinen Ausflug ins Change Management, okay? So, könnt ihr die Kurve sehen? Im Change Management haben wir vier verschiedene Phasen, gehe jetzt nicht ins Detail, und ganz viel Veränderung ist ja jetzt gefordert und gefragt, im Persönlichen, bei vielen Unternehmen und eben auch von Gemeinde Jesu. Und so die erste Phase im Change Management, das ist, als das Volk Israel aufgebrochen ist, ja, wir gehen ins verheißene Land, goldene 20er, uninformierter Optimismus. Das kennt ihr, falls ihr verheiratet seid oder in einer Beziehung, vom Anfang eurer Beziehung. Uninformierter Optimismus. Juhu! Ja, sonst würde man in so eine Geschichte nicht reingehen, oder? So, wenn wir wüssten, was alles auf uns zukommt, nee. Aber uninformierter Optimismus. Und dann rennst du rein, da gibt es Energie, da gibt es Kraft, da gehen wir rein. Ja, uninformierter Gemeindegründungen. Wird alles gut, wir machen es besser als alle anderen. Ja, toll. Natürlich. Sonst würden wir nicht loslaufen. Ist in Ordnung. Startups. Ja, wow, und wir werden die Welt revolutionieren. Unser Produkt ist das Beste, das Geilste, was es überhaupt gibt. Uninformierter Optimismus. So, und dann kommen Situationen, die schwierig sind. Jetzt kommt eine Phase des informierten Pessimismus. Das heißt, eine Information nach der anderen kommt, so in unseren Beziehungen, was? Aus so einer Familie kommst du? Wie? Was? So reagierst du? Das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet. Was? Die Christen sind auch normale Leute? Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Jetzt habe ich gedacht, hier gibt es alles nur in der Gemeinde. Jesus ist alles heilig und bestens und Vergebung und dat, dat, dat. Und jetzt kommt der informierte Pessimismus. Und auch in der Pandemie, in der wir stehen, sind ganz viele genau in dieser Phase voll verhaftet. Pessimismus informiert eine Information nach der anderen, wo uns sozusagen den Boden unter den Füßen wegzieht und pessimistische Grundhaltung sich breit macht. Und hier habe ich eingezogen, unser Glaube, Substanz unserer Hoffnung. Das heißt, wie tief unsere Seele, auch Volksseele, sinken kann, wie stark der Pessimismus uns erreichen kann, hängt davon ab, wie solide unser Fundament der Hoffnung ist. Unser Glaube, die festen Überzeugungen, die wir in uns tragen, die geben uns Grund, dass unser Pessimismus nicht ins Unendliche rast. Das heißt, die Informationen, die wir bekommen, treffen auch auf Sicherheit und Gewissheit, die wir in unserem Geist, in unserem Herzen tragen. Das Wort Gottes, das Grund gelegt hat in uns. Die Offenbarung von Jesus, die Gewissheit in uns verankert. Und wir spüren und merken seltsamerweise, und ich glaube, jeder von euch, der mit Jesus unterwegs ist, kennt es. Du denkst, eigentlich von den Umständen her unerträglich. Aber in dir ist irgendwie Zuversicht, ist Hoffnung, ist Substanz des Glaubens. Und es rast nicht ins Unendliche von Pessimismus.
Und das ist ein entscheidender Faktor. Und darauf aufbauend kann sich unsere Seele erheben. Werden wir gleich im Text noch sehen. Darauf kann sich unsere Seele erheben in die nächste Phase hoffnungsvoller Realismus. Das heißt, ja, wir müssen nichts verneinen. Wir müssen nichts wegdrücken. Wir müssen nicht irgendwelche Informationen beiseite schieben, als gäbe es es nicht. Nein, es ist realistisch. Aber wir sind hoffnungsvoll, weil in uns eine andere Zuversicht sich breit macht. Hoffnungsvoller Realismus. Und da hoffe ich, dass jeder von euch, zumindest mal nach diesem Gottesdienst, gibt es allen Grund dafür, im hoffnungsvollen Realismus ist. Und wenn das so ist, zurück zu unserem Bibeltext, dann können wir in die Nummer 3 gehen. Von diesem Text, fürchtet euch nicht, steht fest, jetzt stehe ich fest. Wir fürchten uns nicht, jetzt können wir uns aufrichten. Jetzt haben wir Grund gefunden unter unseren Füßen. Auch unsere Seele verankert sich in dieser Gewissheit. Und jetzt schaut hin. Seht zu. Jetzt sind wir wieder beim Schauen, beim Sehen. Anknüpfung an die Predigt vom letzten Sonntag. Jetzt, was sehen wir? Was schauen wir? Was haben wir vor Augen? Jetzt erst können wir unseren Blick erheben. Jetzt erst haben wir eine Perspektive, Möglichkeit, weil wir nicht im Stammhirn sind, weil wir nicht beschäftigt sind, irgendwie uns zu sichern, sondern wir stehen fest. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und wir schauen aus, Wege des Heils zu erkennen, entdecken, welche Wege Gott für uns hat, welche Möglichkeit es hätte, das Volk Israel je gedacht, dass es einen Weg durchs Schilfmeer gibt? Ich meine, sie hatten damals keinen Physikunterricht, es ist physikalisch erklärbar. Ist erklärbar. Aber sie haben die Wege nicht gesehen, niemals damit gerechnet, dass sowas möglich ist. Und deshalb hat die Angst sie übernommen. Aber als sie anfingen, aufrecht zu stehen und Mose seinen Stab erhoben hat und sie schauten auf die Möglichkeiten Gottes, dann teilte sich das Meer und es gab plötzlich einen Weg in die Zukunft, einen Weg in das Land der Verheißung, einen Durchbruch durch die Situation des Alltags, hindurch durch die Furcht, hinein in einen Siegesgesang, den sie danach gesungen haben. So, ich wünsche mir, dass wir sowohl in unserem ganz persönlichen Leben, dass ihr diesen Stand einnehmt. Vielleicht braucht ihr ein bisschen, bis ihr den Grund findet. Vielleicht braucht ihr ein bisschen Zeit, vielleicht einen Spaziergang lang, vielleicht auch mal 2 oder 3 oder 4 Spaziergänge lang, um zur Gewissheit zu kommen, um innerlich Kraft zu schöpfen, um einen Stand zu haben. Aber dann schaut aus und sagt, Herr, öffne uns den Blick. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir erkennen dann Möglichkeiten in dieser Gegenwart Christi für unsere Situation, Wege des Heils. Und es sind Wege des Heils, die Gott uns zeigt. Er hat Gedanken des Friedens, des Wohlergehens mit uns. Auch mit dieser Welt übrigens. Frieden auf Erden. Unter den Menschen seines Wohlgefallens. Seine Gedanken sind weihnachtliche Gedanken, Gedanken des Friedens. So, was für eine Lösung siehst du für deine Familie, für dein Unternehmen, für die Situation am Arbeitsplatz, wo du vielleicht der Einzige bist, der Hoffnung hineinsprechen kann und der nicht mitheult mit den Wölfen, sondern der das Halleluja, wie wir es gesungen haben, anstimmen kann, der etwas anderes, eine andere Atmosphäre der Hoffnung, des hoffnungsvollen Realismus hineinbringen kann, Möglichkeiten zu entdecken. Gemeinde Jesu, Prisma, viele andere Gemeinden, lasst uns nicht irgendwie versinken, in das ist alles blöd, sondern schauen, welche Möglichkeiten haben. Und es werden neue Formen von Gottesdienst, neue Formen von Glaubensleben stattfinden. Ihr werdet vor Ort an vielen Stellen Salz und Licht sein, die Hoffnungsträger Christi mitten in der Situation, wo ihr seid, in eurer Straße, an eurem Arbeitsplatz, in euren Schulen und Universitäten, dort, wo ihr seid, Tag für Tag. Und ihr werdet das Licht leuchten lassen, das Christus in euch angezündet hat. Und dieser glimmende Docht wird nicht verlöschen, sondern ihr werdet sehen, Wege des Heils, Wege der Lösung, steht fest. Fürchtet euch nicht und schaut, welche Wege des Heils Gott für euch hat. Amen. Amen. Kommt, lasst uns noch ein Lied miteinander singen. Und während die Band sich bereit macht, bete ich noch. Ist doch klasse Band, oder? Vater, immer wenn wir dein Wort anschauen und uns in diese Wirklichkeit hineinbegeben, dann gewinnt unser Herz wieder neuen Mut. Wir schöpfen Kraft. Wir spüren auch heute Morgen Kraft. Wir spüren Mut, Zuversicht, Leidenschaft, Liebe, Hoffnung. Denn es sind Attribute, die zu dir gehören. Und wenn du Raum gewinnst in unserem Herzen, Raum gewinnst in unserem Leben, wenn wir dir den Weg bahnen, wenn wir, macht hoch die Tür, wie wir gesungen haben, unsere Türen aufmachen für dich, dass du den Raum, der dir gebührt, nehmen kannst, dann kommt Licht, dann kommt Klarheit, dann kommt Hoffnung, realistische Hoffnung, dann kommt Perspektive, dann kommen Gedanken des Friedens, des Wohlergehens, der Gesundheit, der Kraft, der Zuversicht. Selbst wenn wir mitten in Not sind und größten Herausforderungen, ja Überforderungen sind, unsere Seele ergreift Hoffnung, Glauben, Liebe. Ich segne die Gemeinde, die sich versammelt hat in den Wohnzimmern, Bildschirmen, die vielleicht auch zugeschaltet haben und hängen geblieben sind. Ich segne euch, dass das Licht des Evangeliums in eurem Herzen hell glüht, euren Geist erleuchtet, euer Herzen erwärmt, eure Worte formt als Worte der Hoffnung und des Lebens, dass wenn ihr sprecht, das Leben entsteht, dass etwas aufblüht an einer Zukunft, die Christusgemäß ist, wie das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft von Weihnachten, die Botschaft von Ostern, die Botschaft von Himmelfahrt in sich vereint. So segne euch der lebendige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist.